He, ihr leichten Matrosen! Alle Mann an Bord!
Thorsten, ich will ja nichts sagen, aber wir haben immer noch keinen Instagram-Account.
Oh ja, ja, also ich habe einen. Aber wir haben, wir haben noch keinen gemeinsamen. Ja, aber weißt du, was wir haben? Wir haben eine neue Website. Wir haben jetzt die Website www.zweimanninemboot.de. Da findet ihr uns und da findet uns jeder, der unseren Podcast sucht und das sind die Kontaktdaten. Ja. Genau. Und da würden wir uns auch freuen, wenn genug Leute einfach da mal vorbeischauen.
So sieht's aus.
Ihr hört eine neue Folge von Zwei Mann in einem Boot. Dem Kreuzfahrt-Podcast mit Olli und Thorsten. Ja, ahoi und ein gutes Neues wünsche ich mal allen unseren Cruisies da draußen. Und Oliver, bist du auch gut reingerutscht?
Ja, ich meine, wie es mit kleinem Kind so ist, wir lagen, glaube ich, um 22 Uhr im Bett.
Ah, tatsächlich. Ah,
ja, ich gut, dann,
wir waren auch
wir
zu
haben
Hause,
dann
genau.
Das Knallen noch so im Dämmerschlaf gehört und insofern sehr gut reingerutscht, lange geschlafen. Ja, und dann ging es ja im neuen Jahr auch schon relativ zeitnah, am 6. Januar schon für mich wieder an Bord von der Ida Nova. Ich habe es ja schon ein paar Mal erwähnt und davon erzähle ich mehr in der nächsten Folge.
Stimmt, du warst
oder einer der nächsten Folgen. Ich glaube, wir haben eine Folge, nämlich das Thema Landgang, jetzt schon so oft angekündigt.
Ja, die müssen wir dann machen.
Irgendwann müssen wir damit wirklich auch anfangen. Genau. Insofern sage ich mal in einer der nächsten Folgen, wann immer die auch sein mag. Ja. Aber kommen wir doch einfach jetzt erstmal zum Teil 2 unserer Kreuzfahrt für Anfängerfolge.
Genau, ich habe auch die Zeit genutzt und ich habe mal in meiner Facebook-Gruppe so eine kleine Umfrage gemacht, was so die Anfänger dort so beschäftigt. Vielleicht zum Einstieg ist es doch gar nicht so schlecht, mal zu wissen, was die Leute so am meisten sich für Gedanken machen. Und was schätzt denn, welche Frage am meisten gestellt wurde? Oder welche Leute am meisten sehen wollten?
Ich darf es jetzt, glaube ich, gar nicht so laut sagen, sonst bin ich mit meinen 20 Jahren Kreuzfahrterfahrung unten durch. Ich muss manchmal immer noch schauen, war jetzt Backbord links oder rechts und google es dann ganz heimlich.
Im Prinzip war Platz 3 in unserer Liste, genau. Die meistgestellte Frage ist tatsächlich, welche Kleidung brauche ich an Bord?
Okay, also ja, die Frage lese ich auch oft in Foren und das Thema Backbord und Steuerbord kommt in der Tat immer nur als, wo ist denn die beste Seite bei der Route, wo sehe ich am meisten?
Ja.
Wobei ich die Frage nach der Kleidung spannend finde, weil, wenn ich jetzt mal so meine praktische Erfahrung an Bord betrachte, da haben sich, glaube ich, die wenigsten Gedanken über die Kleidung gemacht.
Ja, stimmt. Das würde ich auch so sagen. Und ich meine, es ist ja auch nicht gefordert, ja. Man muss jetzt nicht im Smoking da antanzen.
Nein, das nicht. Wobei natürlich schon auch, ich weiß gar nicht, an welchen Stellen überall steht, dass man abends natürlich die lange Hose anziehen soll bei den Herren und so weiter. Also so ein bisschen wird schon darauf hingewiesen, zumindest, glaube ich, bei den Kreuzfahrtreedereien, über die wir gängigerweise sprechen. Ich habe es ja in den letzten Folgen schon gesagt, bei Cunard mag das ein bisschen anders sein. Da sollte der Koffer schon ganz bestimmte Sachen beinhalten, wenn ich abends ins Restaurant gehen möchte.
Ja, das stimmt durchaus. Und auch wenn man an der Gala-Night auf der MSC unterwegs ist, kann man sich durchaus underdressed fühlen.
Ist das so?
Ja, doch, durchaus. Also so, wenn man so die Italiener und wenn die Engländer mal so richtig Gas geben, sich rausputzen und man kommt selber im nur Polo und Jeans da an, dann denkt man schon, oh Mensch,
aber
da hätte ich jetzt mich auch nicht, besser. Aber es ist ja eine Pflicht, also man darf da schon, wie man möchte, aber klar, wenn alle anderen sich rausputzen, dann kann man sich selber natürlich auch underdressed fühlen.
Okay, wobei mich jetzt interessieren würde, also mir war bis jetzt gerade nicht klar, dass es eine Gala-Night bei MSC gibt und ich sag mal, früher Also früher in Anführungszeichen war ja der letzte Abend einer Reise immer so ein bisschen der besondere Abend. Ich sag nur Traumschiff, das Captain's Dinner und so weiter und so fort.
Naja, das gibt's ja nicht mehr.
Jetzt, ja gut, das gibt's wahrscheinlich, wobei, wer weiß, ob bei,
Also die meisten haben sowas nicht mehr drin, die
also wenn ich jetzt
klassischen
hier verrückt nach
Captain's
Meer,
Dinner.
auch eine sehr tolle Serie, die ich auch gern geguckt habe, kommt ja leider nicht mehr. Da gab es doch auch so einen Abend, wo dann der Kapitän jedem die Hand geschüttelt hat und so
Ja.
weiter. Also mag noch jeder reingeben, wo sowas. Aber jetzt weiche ich wieder ab vom Thema. MSC, bei denen ja eigentlich so eine Reise keinen so richtig klaren Anfang und kein so richtig klares Ende hat, weil du ja in X Häfen zusteigen kannst. Das heißt, dann ist halt diese Gala-Night an irgendeinem Abend. Kann auch der erste Abend sein.
Kann auch der erste, kann der dritte,
Also,
der vierte sein, je nachdem, wie der halt
okay.
gerade dazu kommt.
Okay, gut.
Ja.
Wieder was gelernt.
Genau, und also Backbord und Steuerbord, jetzt fangen wir es gerade mal an, von vorne nach hinten aufzuzäumen. Ich merke mir das immer, früher waren die Ruder, mit denen man die Schiffe gesteuert hat, immer rechts. Das kann ich mir aus irgendeinem Grund merken, weil ich habe dann immer so ein kleines Bötchen vor mir und hinten ist rechts das Ruder und deswegen ist Steuerbord rechts, Backbord links.
Also mit Ruder meinst du
Ausschlussverfahren.
jetzt, was man gängigerweise im Auto als Lenkrad bezeichnen würde,
Genau,
ne?
das war immer auf
Aber
der
wenn ich jetzt
rechten
an die
Seite.
alten Piratenschiffe denke, aus irgendwelchen Filmen, dann war das
Da
immer in der
ist
Mitte.
natürlich in der Mitte, ja. Ja, klar. Nee,
Aber gut,
aber
jetzt, aber mit dem Hinweis, wenn ich jetzt an so Sportboote oder so denke, da ist es in der Tat rechts.
ja, oder denk mal an diese alten, so diese ägyptischen Segelschiffe, die so auf dem Nil unterwegs sind. Die haben ja nur so ein langes Paddel als Ruder, das man quasi hinten hat. Und die sind auch immer rechts. Ja,
Okay.
da steht ja der eine hinten und hat da dieses Paddel. Und irgendwie habe ich die immer vor Augen. So kann ich
Okay.
mir das merken. Gut, man kommt auch mit rechts und links natürlich klar. Aber ja. Bug und
Ja.
Heck kennt man vielleicht. Das Heck vom Auto ist hinten, also ist der Bug zwangsläufig vorne. Dann haben wir diese vier Sachen schon mal,
Ausschlussverfahren, genau. Wenn
haben
der
wir
Heck
schon mal
hinten ist,
geklärt.
muss
Genau.
das zweite das vorne.
Ja.
Genau.
Sehr
Ist
beliebte Frage auch übrigens, wohin in der kleinen Kabine mit den
ja,
Koffern?
das lese ich ganz oft. Und ich habe mir die Frage auch vor meiner ersten Kreuzfahrt nicht gestellt, weil ich dachte, da wird schon irgendwo ein Platz sein.
Ja, und
Und der ist ja auch
tatsächlich,
da.
der ist da. Und die Antwort ist auch ganz einfach und die gebe ich auch ganz gerne. Und es ist so einfach, unters Bett. Die Betten sind
Genau.
nicht massiv, die sind auch so gebaut, dass da ein großer Koffer locker drunter passt. Das heißt, Bett hier diesen Überwurf ein bisschen anheben, Koffer drunter schieben, dann den Koffer
Genau.
2 Wochen lang nicht sehen.
Wobei ich jetzt hier noch was ergänzen würde, weil da kommt ja dann auch manchmal die Frage auf, wie viel Koffer darf ich denn mitnehmen? Und bei einer Reise mit Flug ist die Frage relativ einfach geklärt, so viel wie es Freigepäck zulässt.
Ja.
Bei einer Reise ab Deutschland, da lese ich immer die lustigen Antworten, na, so viel wie du tragen kannst, ne? Und dann kommen wir aber irgendwann doch an die Grenze, weil das Bett natürlich vom Platz her dann doch endlich ist. Also wer mehr als drei Koffer mit in die Kabine nimmt,
Großer
ah, da wird's eng, weil ich spreche jetzt zumindest wieder für AIDA, die haben noch so eine große schwarze Kiste unterm Bett stehen,
Schrankkoffer.
in die während der Reise schon mal die Wechselbettwäsche reinkommt, damit sie am Wechseltag die nur noch aus der Box rausholen müssen und loslegen können. Und wenn man dann drei Koffer unterm Bett verstaut hat, dann ist der Platz auch gut ausgereizt. Also von daher, zu viele sollten es dann nicht werden.
Ja,
Aber
und
ja, gibt
ich
Platz.
denke immer an die armen Hafenarbeiter, die Koffer auch durch die Gegend tragen müssen, so wie die Packer am Flughafen ja auch. Und
Ja.
dann denke ich immer, ah, komm, alles über 30 Kilo ist ja schon fies denen gegenüber. Also
Aber
da
deswegen sind im Zweifelsfall zwei leichte Koffer besser als ein schwerer.
eben genau, so ist es
Ja,
auch, genau.
genau.
Ja, weitere Frage. Was ist ein weißer Abend? Gibt es den bei AIDA auch?
Ja, die White Night gibt's und die gab's sogar während meiner letzten Reise und ich hatte, und dann andersrum, ich war ein bisschen überrascht und dachte mir, okay, Wintertour, Metropolen, White Night, weil bei White Night denke ich halt eher so eine luftige weiße Leinenhose, ein luftiges weißes Hemd, so hatte ich es zumindest mal bei einer White Night in der Karibik an, da passte das irgendwie auch. Bei einer Wintermetropolentour fand ich die White Night ein bisschen, boah, fehl am Platz und ich war scheinbar nicht der Einzige. Ich habe, glaube ich, niemanden in Weiß gesehen. Oder nicht viele.
War die an Deck, also am Pooldeck?
Ja, wobei natürlich Ida Nova Pooldeck ist natürlich Indoor, Beach Club.
Ah, okay.
Das heißt, es war drinnen. Also theoretisch hätte man auch die Leinenhose und das weiße Hemd locker anziehen können. Aber ich glaube, es hat bei der Reise niemand mit einer White Night gerechnet.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Also bei TUI Cruises gibt es die Whitenet auch ab und zu, so alle 2 Wochen, nicht immer. Also auf den einwöchigen Reisen hat man manchmal Glück und manchmal auch nicht. Und auch da ist normalerweise am großen Pooldeck ist dann die White Night, da werden dann Stände aufgebaut und gibt's Tanz und DJ und vielleicht ein bisschen anderes Entertainment. Und ist einfach eine Party an Deck und man sollte halt weiße Kleidung anziehen. Viele nehmen auch einfach den Bademantel der Kabine mit. Ja?
Gibt's das ist eine gute Möglichkeit,
aus Einfachheitsgründen.
Ja, genau. Das ist eine gute Idee fürs nächste Mal. Wobei natürlich man sagen muss, also die White Night bei AIDA jetzt, die ist vom Programm her jetzt nicht großartig anders als ein normaler Poolparty-Abend. Denn ich sag mal, im Beach Club tritt jeden Abend entweder ein DJ oder eine Liveband auf. Mhm. Und die Party ist quasi jeden Abend, nur dass halt bei der White Night die Gäste weiße Sachen anhaben sollten, genau, wenn sie es dabei haben. Ansonsten ist da nichts separat Spezielles oder so. Also ja, aber ich muss gestehen, in der Tat, wenn ich jetzt drüber nachdenke, von meinen vielen Fahrten, gibt es nicht bei jeder Fahrt, also kann das Schema alle 2 Wochen durchaus passen.
Ja, also genau, wie gesagt, ich habe es auch nicht bei jeder Fahrt bisher erlebt. Jetzt 2-3 Mal hatte ich es. Ob es das bei MSC gibt, das weiß ich gar nicht. Müsste ich mal tatsächlich nachfragen. Mhm. Ist eine gute Frage, habe ich mich noch gar nicht mit beschäftigt. Aber lange Rede, kurzer Sinn, es ist eine Party, wo eigentlich die Leute gebeten werden, weiße Klamotten anzuziehen, genau, weil es halt cool aussieht.
Für alle, die mit Holland America reisen, ich habe es zwar schon erzählt, Achtung, kein weißer Abend, da ist es die Orange Night.
Okay.
Holland
America. Das sieht dann, also, wenn, ja klar, okay, das sieht dann aber auch lustig aus, wenn jeder in Orange hat. Sehr schön. Gut, nächste Frage waren so die Frage nach Kreuzfahrt-Hacks. Hast du da Hacks? Also der Stichwort Thermobecher, Magnethaken, Gimmicks, Gadgets.
Beim Thermobecher musste ich jetzt wirklich gerade überlegen, warum, das darfst du mir gleich erklären. Den Magnethaken, ja, den kennt man natürlich. Und ich lese dann immer wieder lustigerweise, die sagen, ah, der hält zwar an der Wand, aber wenn ich da eine Jacke ranhänge, dann rutscht der runter. Und der soll aber irgendwie 50 Kilo tragen. Ja, wenn man ihn an die Decke klängt. Weil natürlich die Kraft auch richtig platziert sein muss, oder jetzt kommt der Nicht-Physiker in mir durch, also ohne jetzt in die Details zu gehen, hängt den Haken an die Decke, dann hält auch die Jacke. Sofern der Haken vom Gewicht her natürlich dafür ausgelegt ist.
Ja. Also ich muss zum Thema Gimmicks und Kreuzfahrt-Hacks und so sagen, also mein Lieblingshack ist eigentlich, ich habe einen Kulturbeutel, den man so anhängen kann, also nicht irgendwie so ein Koffer oder eine Tasche, sondern bei mir ist ein Haken dran, den kann ich irgendwo im Bad dann aufhängen und so ist alles aufgeräumt und fällt nicht raus. Das ist so ein Gadget, wo ich ziemlich gut finde.
Auch Reisen, wobei ich gerne kurz einhaken darf.
Ja, klar.
Also, weil jetzt, wo ich gerade drüber nachdenke, was ich gerade eben gesagt habe, jetzt kommen vielleicht manche auf die und sie sagen, Haken? Jacke? Gibt es denn keine Kleiderhaken in der Kabine? Ja, natürlich gibt es die Kleiderhaken, aber da möchte vielleicht noch ein Bademantel hingehängt werden, da möchte vielleicht noch die Jacken der mitreisenden Dame hingehängt werden oder wie auch immer. Okay, Klischee jetzt wieder zu Ende. Nein, aber man mag ja vielleicht den Bedarf, mehrere Sachen aufzuhängen und gerade, schönes Beispiel, deswegen komme ich jetzt gerade drauf, der Kulturbeutel. Die Haken gibt es natürlich auch im Bad, da hängt aber halt das Handtuch vielleicht oder der Bademantel. Und ich habe auch so einen Kulturbeutel und genau der kommt dann an so einen Magnethaken.
Genau. Also genau, das ist eins von den Sachen. Andere Sache, die ich immer empfehle, ich eine USB-Mehrfachstecker. Also ich habe so einen Stecker, wo ich dann eben in die Steckdose stecken kann und habe dann 4 oder 5 USB-Buchsen. Weil erstens fast 90% oder 95% der Geräte, die ich dabei habe, lade ich über USB. Also mein Handy, meine GoPro oder irgendwas, hat alles meistens eine USB-Ladefunktion. Ich brauche eigentlich keinen 230 Volt in irgendeiner großen Form als Netzteil. Deswegen der eine Stecker, der reicht mir. Da mache ich dann meine USB-Kabel rein. Und gut, das finde ich sehr, sehr sinnvoll, weil Steckdosenleisten, ganz wichtig, ganz, ganz wichtig für die Erstfahrer, Steckdosenleisten werden dir aus dem Koffer gnadenlos rausgenommen. Die darf man
neben
sich an
vielem
der,
anderen auch.
Darf, ja, neben vielem anderen auch. Die darf man sich an der Rezeption leihen, insofern man noch eine bekommt. Aber wenn man die im Koffer hat, die nehmen die gnadenlos mit. Mhm. Ich glaube nur für die Haare in Glätteisen und sowas, das lassen sie ab und zu mal durch. Das ist schon schwierig.
Ich wollte gerade sagen, Glätteisen ist ein heißes Thema im wahrsten Sinn des Wortes.
Bei TUI Cruises kriegst du noch mit, aber bei anderen Cruise Lines sind die Glätteisen.
Also, wenn du die Frage in ein Forum stellst,
ja.
die Antworten willst du teilweise nicht lesen.
Genau.
Ich selbst habe die Erfahrung gemacht, und das ist, auch das werde ich jetzt dazu sagen, das kann bei jeder Reise, bei jedem Schiff, bei jedem Sicherheitsoffizier anders ausfallen. Wir hatten die Situation Transatlantik, es war der Stop Teneriffa, Glätteisen kaputt. Also wir haben es erstmal an Bord bekommen. So, wurde nicht weggenommen. Gut. Teneriffa, Gott sei Dank, mit einem Mediamarkt versehen. Und dann kam die Frage natürlich auch in mir wieder, boah, wenn wir jetzt ein Glätteisen kaufen und dürfen wir das überhaupt mit reinnehmen, wenn wir jetzt dann ein, also wieder an Bord kommen. Ich habe bewusst den Sicherheitsoffizier vorher gefragt. Mhm. Weil eigentlich ist das Glätteisen natürlich auf der Liste der verbotenen Gegenstände. Und er hat gesagt, ja, kein Problem, also mitnehmen. Mhm. Aber Glätteisen ist in der Tat so ein kritisches Ding.
Ja, das ist so ein Kann. So
was
ein
für viele vielleicht nicht so ganz klar ist, wieso darf ich das nicht mitnehmen? Aber am Ende ist es natürlich auch ein Gerät, das eine enorme Hitzeentwicklung erzeugt.
Ja, das Schlimmste, Wasserkochern was auf dem ist Schiff passieren klarer. Kann, ist ein Feuer. Das Gefährlichste, was es auf dem Schiff gibt, ist Feuer.
Feuer ist die größte Gefahr.
Deswegen ist man da eigentlich sehr hinterher. Also von dem her, lass die Steckdosensachen alle zu Hause, USB-Stecker, das ist so mein Tipp.
Und die Wasserkocher.
Genau, und die Wasserkocher und sind sowieso auf der Kabine, wenn man denn einen braucht.
Ja, nicht bei jeder.
Genau, und was ich auch noch zum Beispiel als Gadget immer dabei habe, ich habe ein kleines Fernglas für mich, weil ich es total toll finde, andere Schiffe zu beobachten. So ein ganz kleines, habe ich immer dabei. Das ist so ein Gadget, was ich noch ganz gut finde. Und ja, gibt noch ein paar andere Sachen. Aber, jetzt
muss ich trotzdem noch mal die Frage nach dem USB-Ladegerät stellen.
Ja.
Gibt es bei meinem Schiff USB-Steckdosen?
Ja,
also was meine ich damit?
Also auf den neueren, die haben jetzt inzwischen dann auch USB-Steckdosen direkt, wo man dann reinstecken kann, gibt's auch. Aber Steckdosen wie immer sind ja Mangelware. Wenn man jetzt natürlich für jedes USB-Kabel eine komplette Steckdose belegt, dann wird es bei vielen schon mal relativ eng, weil man hat vielleicht 2 oder 3 oder maximal 4 Steckdosen in der Kabine und eine steckt man Handy, ins andere sein Tablet und in die vierte steckt man noch irgendwie was anderes, dann
und hat man verkompliziert wird es natürlich dadurch, wenn du Lightning für dein iPhone hast, der andere Partner hat dann sein Android-Handy mit USB-C und dann gibt es vielleicht noch so ein Mini-USB-Gerät wie der Akkuladegerät für die Kamera oder wie auch immer. Da kann man dann froh sein, wenn irgendwann wirklich alles USB-C ist und man nur noch ein Kabel braucht und vielleicht auch nur noch eine USB-Dose. Genau. Aber um auch die Frage für AIDA noch zu beantworten, zumindest jetzt was die neuen Schiffe angeht, am Schreibtisch hat man 2 und auf einer Bettseite eine USB-Dose. Das ist ganz okay. Ich glaube, mit 3 Dosen kommt man erstmal gut aus.
Genau.
Aber der Thermobecher, den will ich immer noch wissen.
Ja, muss ich tatsächlich den Herrn, der das da vorgeschlagen hat, nachfragen, weil ich konnte es mir jetzt auch nicht erklären. Es gibt bei TUI Cruises kriegt man so eine kleine Karaffe, da kann man sich an den Aufzügen, sind Wasserspender, da kann man sich jederzeit das Wasser voll füllen. Da darf man auch zum Beispiel seine eigenen Flaschen dann mit der Karaffe auffüllen und für die Ausflüge und so weiter sein Wasser mitnehmen. Wofür er einen Thermobecher braucht, habe ich bisher auch jetzt
nicht. Also ich habe mir schwant natürlich was, wofür er den benutzen möchte, aber um nochmal kurz zu diesen Wasserspendern, das fand ich natürlich bei den alten AIDA-Schiffen eine tolle Sache, aber das hat man ja leider mit den Sphinx-Schiffen abgeschafft. Schade, schade, ich verstehe es. Ist Infrastruktur, die Geld kostet und eine Flasche Wasser in der Kabine, die man verkaufen kann, bringt mehr Geld. Absolut klar. Nee, Thermobecher, na gut, ich sehe schon in meinem Geiste die Leute, wie sie im Restaurant an der Kaffeemaschine stehen und sich den Thermobecher voll machen. Ja. Wobei, da würde ich jetzt sagen, mitgebrachte Flaschenbehälter sollen
darf man ja nicht füllen, dürfen soll man ja nicht befüllen. Ja,
also Gott. Den Thermobecher weiß ich jetzt nicht.
Gut, man hat, ich muss da natürlich wieder sagen, bei TUI Cruises, du hast deine Kaffeemaschine auf der Kabine, da kannst du natürlich deinen Kaffee direkt dort zubereiten und deinen Thermobecher füllen.
Okay, dann gilt der Thermobecher zumindest für TUI Cruises und bei AIDA für diejenigen, die sich die Kaffeemaschine über MyAIDA separat dazu bestellt haben.
Genau.
Ja, dann haben wir doch die meisten. Wir haben, glaube ich, die meisten Sachen durch. Und wenn jemand noch irgendein tolles Gimmick oder Gadget hat, gerne her damit. Genau. Eins habe ich noch, weil es in den letzten Tagen auch wieder viel beschrieben worden ist. Natürlich schicken die Reedereien heutzutage nicht mehr so ein stabiles Kofferband mit der Kabinennummer, sondern das ist dann Teil des PDFs, das man ausdruckt. Und ich habe schon die witzigsten Sachen gesehen, einfach nur Papier zusammengetackert am Koffergriff, mit Klebeband irgendwo quer über den Koffer geklebt, einlaminiert, so habe ich es lange gemacht, und dann irgendwie komisch gelocht, damit man es aufhängen kann. Es gibt natürlich beim großen Versender mit dem A auch fertige Taschen, wo man die reinmachen kann, die man oben zumachen kann, die wasserdicht sind, mit einem Metallring, den man schön an den Griff machen kann. Das ist natürlich dann auch nochmal so ein Gadget, das man nutzen kann. Und dann haben wir es aber, glaube ich, wirklich erstmal
mit den Gadgets. Ja. Das letzte Mal haben wir aufgehört. Wir hatten unsere Seenotrettungsübung, wenn ich mich richtig erinnere.
Genau, und wir waren mit unserem kleinen Boot bis zur Seenotrettungsübung gerudert und haben dann gesagt, oh Gott, die Folge ist schon viel zu lang. Genau. Wir machen eine zweite Folge draus.
Genau, so, dann sind wir an Bord. Wir haben eingecheckt, wir haben unsere Seenotrettungsübung, unsere Pflicht getan. Ja, was machen wir denn dann, Oliver?
Ja, wenn wir sozusagen die Pflichtübung erfüllt haben, dann können wir endlich das machen, was wir eigentlich schon die ganze Zeit vorhaben, Schiff entdecken. Deck Richtig. Für Deck. Von Bug bis Heck.
Ganz genau.
Von Backbord bis Steuerbord. Alles erkunden.
Genau, also bei mir startet zum Beispiel der erste Tag, egal auf welchem Schiff ich bin, eigentlich immer erstmal, normalerweise bin ich ja von der Reise relativ hungrig, ich gehe was essen. Ich schaue mir mal als erstes das Buffet-Restaurant an oder guck mal, wo ich irgendwie was krieg, weil ist ja auch was Wichtiges für die nächsten Tage. Und dann fängt man an, mit vollem Magen, ach, da geht man doch danach gerne mal spazieren. Und dann fange ich auch an hier, wie du das auch sagst. Ich fange meistens oben an, guck mal, wie hoch ich komme im Fahrstuhl. Und dann schaue ich mir Deck für Deck an und arbeite mich im Schiff ein bisschen nach unten.
Ja, wobei man natürlich sagen muss, am Anreisetag, zumindest habe ich jetzt die letzten Male so erlebt, sind die Restaurants natürlich schon sehr voll.
Ja.
Also früh sehr voll, was aber auch heißt, dann ist es zum Abendessen hin meist ein bisschen leerer, weil dann haben die meisten ja schon mal den ersten Hunger gestillt. Genau. Und Hunger definitiv, und das ist, glaube ich, bei jeder Reederei das Gleiche. Zu essen gibt es immer irgendwo was.
Ja, Essen gibt es auf jeden Fall immer irgendwo was. Ich meine, das ist ja schlimm, wenn es das nicht gäbe, gerade auf den Schiffen. Die sind ja berühmt dafür. Die meisten Köche machen ja Werbung, dass 3 Kilo pro Person Pflicht sind in der Woche. Ah, wenn ich den Gag nochmal höre. ist so. Aber trotzdem, man kann sich dann schon beim Spazierengehen dann mal anfangen zu orientieren. Genau. Es gibt ja viele, die dann noch hier das regeln müssen an der Rezeption und das. Und ich sage immer, lasst es am ersten Tag. Ihr habt keinen Stress. Die Rezeption ist durchgehend da, wenn man irgendwie was hat. Wartet mal, kommt mal an. Setzt euch auch mal wohin und beobachtet alles. Nehmt euch Zeit. Ihr habt nachher viel mehr von der Reise und vom Tag, wie wenn ihr dann jetzt hier noch da zum Ausflugsschalter und hier noch zur Rezi und da noch.
Absolut. Und ich glaube, es gibt ganz wenige Fälle, wo man wirklich am ersten Tag die Rezeption aufsuchen muss. Es sei denn, die Kabine ist irgendwie so gar nicht das, was man sich vorgestellt hat. Ja. Und man möchte irgendwie eine Alternative, was bei einem ausgebuchten Schiff dann aber auch schon herausfordernd werden könnte. Aber ja, definitiv. Und wenn Rezeption, macht's nach 21 Uhr, vielleicht sogar nach 22 Uhr, da ist es definitiv leerer. Genau. Aber wo du gerade, und das Thema Schiff erkunden, ich habe ja eben so im Spaß so ein bisschen hier von Backbord bis Steuerbord, von Bug bis Heck, da kommt mir jetzt schon wieder so eine Idee fürs Logbuch, ich trage es mal gedanklich ein. Ich meine, wir haben so viele Begriffe an Bord. Also ich meine, Kabine als Zimmer, Deck ist die Etage und so weiter und so fort. Aber da gibt es ja viel, viel mehr. Vielleicht führen wir wirklich noch eine Rubrik ein, wo wir die gängigen Begriffe in der Kreuzfahrt erklären. Und ich meine jetzt gar nicht mal unser Seemannsgarn, was ja wirklich so Seefahrerbegriffe, sondern wirklich Kreuzfahrtbegriffe, ne? Also die jetzt für die Kreuzfahrtgäste eine gewisse Relevanz haben. Das finde ich Gute Idee.
Ja, ist eine gute Idee. Lass uns doch gleich mit dem ersten anfangen. Kommt mir nämlich gerade als erstes die Idee, was hat man denn, wenn man dann am nächsten Tag, wenn man das erste Mal geschlafen hat an Bord, wenn man die erste Nacht hinter sich hat.
Die erste Poolparty hinter sich und die erste
Show verdaut. Wenn dann gleich die erste Show da ist, genau, die erste Poolparty hinter sich, dann kommt doch vielleicht am ersten Tag schon der erste Hafen und der erste Landgang.
Na? Wobei in meiner Erfahrung der erste Tag meistens ein Seetag ist bei AIDA.
Ja, habe ich jetzt, ja gut, kann sein.
Aber insofern würde ich noch einen kurz vorher noch rein, bevor wir zum Landgang kommen. Du hast es eben angedeutet, ich habe es bei dieser Reise das erste Mal gemacht, weil ich ja alleine an Bord war, ohne Familie. Ich habe mich wirklich mal einfach eine Stunde irgendwo hingesetzt. Einfach mal, in dem Fall jetzt im Theatrium, Blick nach draußen, und einfach mal wirklich so ein bisschen das Schiff wirken lassen. Weil sonst hetzt man immer von Restaurant zur Kabine, zur Show, zu dies und das und jenes. Einfach mal wirklich sich ein bisschen ruhiger irgendwo zurückziehen und das Schiff wirken lassen und am besten vielleicht sogar, und jetzt kriege ich den Bogen zum Thema Landgang, den ersten Tag nutzen, um nochmal so ein bisschen zu überlegen, was habe ich denn vor, was möchte ich sehen, wo will ich hin, was gibt's möglicherweise noch vorzubereiten, also im Sinne von Kamera aufladen, Speicherkarte rein und so weiter, so ein bisschen ruhig das Thema Landgang anzugehen und dann, jetzt ist der Bogen vollendet, sind wir am ersten Hafen und gehen auf Landgang. Genau. Und im Prinzip haben wir ja da schon die Gemeinsamkeit mit einem klassischen Landurlaub, man macht halt einen Ausflug. Ne? Also ich kenne das von früher, von meinen Landurlauben, da gab es dann die Reiseleitung vor Ort, des Reiseveranstalters, die hatten so einen Katalog vor sich, so einen, hat man sich die Ausflüge ausgesucht und dann war das im Prinzip nichts anderes, wie es heute bei den Kreuzfahrten auch ist. Ne? Also man hat halt irgendwelche Sehenswürdigkeiten oder irgendwelche Aktivitäten.
Genau.
Und somit eine ganze Menge Möglichkeiten eigentlich den jeweiligen Hafen, also nicht nur den Hafen, sondern auch die Umgebung zu erkunden.
Genau. Und da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Entweder man macht einen gebuchten Ausflug direkt von der Reederei, den die anbieten, oder man geht auf eigene Faust los. Man geht einfach nur von Bord, wenn man zentrumsnah irgendwo liegt. Muss man dann immer von Ort zu Ort unterschiedlich anschauen. Ich glaube, über Landgänge machen wir unsere nächsten.
Ich wollte gerade sagen, da haben wir ja schon gesagt, da reichen auch zwei Folgen nicht. Deswegen machen wir ja ganze drei Folgen drauf, zu dem Thema Ausflug.
Genau.
Und die kommen dann im Verlauf der nächsten Wochen. Wenn wir nicht schon andere Folgen noch zwischen reinschieben, weil wir das so toll finden, die Themen, aber die kommen ganz, ganz, ganz sicher.
Ja, das ist auch ganz oben auf unserer Liste. Nee, was man vielleicht so kommentieren kann, also Landgang vom Ablauf her, ja, ist es eigentlich relativ easy. Man geht hier zu dem Ausgang, der da angeschildert ist, dann manchmal an unterschiedlichen Seiten oder manchmal auf unterschiedlichen Decks, je nach Tide oder je nachdem, wie der Kai da gebaut ist und so weiter. Also das ist variiert. Und im Prinzip geht man nach unten. Beim Verlassen des Schiffs, bevor man rausgeht, wird die Bordkarte gescannt. So ist es zumindest bei TUI Cruises. Hält man dem kurz hin, verabschiedet sich von einem und dann kann man eigentlich frei raus. Meistens, wenn man einen gebuchten Ausflug hat, stehen die Busse direkt vom Schiff oder bei den Biketouren, die starten auch meistens direkt vom Schiff. In manchen Häfen kann man zu Fuß einfach rauslaufen. In anderen Häfen braucht man einen Shuttle. Das ist dann sehr individuell. Muss man dann gucken, wo man dann gerade ist. Und wenn man wieder zurückkommt, dann ist das Erste, man wird freundlich begrüßt. Man kriegt vielleicht direkt schon am Kai was zu trinken. Und dann geht man eben wieder an Bord. Die Bordkarte wird wieder gescannt. Das machen die einfach. Dann wissen die genau immer, so und so viele Leute sind von Bord, so und so viele Leute sind an Bord. Und dann wissen die auch genau, wer fehlt, um eventuell da mal nachgehen zu können. Und wenn man dann durch die Bordkartenkontrolle wieder durch ist, wird meistens noch das mitgebrachte Handgepäck oder der Rucksack oder sowas kurz durchleuchtet auf irgendwelche Sachen, die man mitgebracht hat. Ein kleiner Check, also das ist jetzt nicht ganz so streng wie an einem Flughafen, dass man hier mit Bodyscanner oder so, aber es wird kurz durch die Maschine durchgelassen, wird geschaut. Und dann ist es eigentlich ziemlich easy peasy, würde ich sagen.
Genau. Vielleicht zwei, vielleicht sogar drei Dinge dazu noch. Also du hast ja eben die Bordkarte schon erwähnt. Das vielleicht nochmal als wichtigen Hinweis. Man muss, wenn man von Bord geht, seinen Reisepass nicht mitnehmen. Die Bordkarte ist im Prinzip der Ausweisersatz und das wichtigste Dokument im Prinzip für die ganze Reise. Denn die Bordkarte ist eben nicht nur die Identifikation beim Verlassen des Schiffes oder wieder zurückkehren aufs Schiff. Es ist auch gleichzeitig das Zahlungsmittel an Bord und natürlich auch der Kabinenschlüssel. Also, so kenne ich es zumindest.
So ist es,
das heißt, ohne Bordkarte, ganz schlechte Idee, irgendwo loszuziehen, denn man kriegt weder was zu trinken, noch kommt man wieder in seine Kabine zurück, wenn sie auf der Kabine liegt. Also die immer schön bei sich behalten. Und man erkennt auch die meisten Mitreisenden
an ihrem Gadget, dem Lanyard.
Genau, dem Lanyard. Der muss unbedingt noch auf die Liste der Gadgets mit drauf, genau. Denn dann hat man schön die Bordkarte um den Hals hängen und man weiß sofort, wenn man irgendwo ist, ach, den kann ich im Zweifelsfall auf Deutsch ansprechen, weil der kommt ja auch von Bord.
Genau.
Also bei AIDA jetzt.
Ja, ja, man sieht's gleich. Also die Karten, die trägt auch jeder ganz stolz an seinem Halsbändel dadurch die Gegend.
Ja,
stimmt. Ja,
da ich versuche sie meistens irgendwo in die Taschen zu stecken, dass man sie eben nicht sieht und nicht so als Tourist entdeckt wird. Aber ja, jeder so wie er möchte.
Ja, dazu wollte ich übrigens ergänzend noch sagen, also wenn ein Reisepass gefordert wird von dem Land, es gibt tatsächlich gerade in der Karibik die ein oder andere Insel, wo dann doch gefordert wird, dass man ihn dabei haben sollte, dann wird man darauf hingewiesen, am Tag vorher kriegt man meistens so eine kleine, genau, Bordzeitung, wo dann der nächste Tag so aufgeschlüsselt wird, da steht es dann drin, dass man vielleicht einen Ausweis mitnehmen sollte.
Genau. Vielleicht aber auch noch doch noch ein Hinweis, also ich habe ja schon gesagt, ich habe noch 2, 3, jetzt auch aktuell auf meiner Reise ja wieder der Fall, ich hatte ja den Stop in Southampton, da ist zum Beispiel Pflichtveranstaltung gewesen, der sogenannte Face-Check. Das heißt, üblicherweise, wenn man irgendwo in den Hafen kommt und man das Schiff gar nicht verlassen möchte, hat man normalerweise auch kein To-Do, wie man so schön sagt. Man kann sich irgendwo in den Pool legen und seine Zeit vertreiben. Es gibt aber Häfen, und da ist jetzt England nur ein Beispiel, ich habe es auch schon in Israel erlebt vor vielen Jahren, wo wirklich jeder Gast, jeder, auch wenn er das Schiff nicht verlassen möchte, einmal bei den örtlichen Behörden vorstellig werden muss. Das heißt, die prüfen sozusagen den Reisepass und das Gesicht nochmal ab, deswegen Facecheck und auch die Bordkarte. Und erst wenn das erledigt ist, darf man auch das Schiff verlassen oder sich wieder sein Freizeitvergnügen an Bord hingeben. Aber es muss jeder Passagier einmal dahin. Und ich glaube, es gibt nichts Peinlicheres, wenn dann die eigene Kabinennummer und Name ausgerufen wird, weil man bis zum Ende des Face-Checks es nicht geschafft hat oder aufzutauchen.
Oh, ja.
Auf der letzten Reise waren es dann doch 4 Kabinen, die ausgerufen worden sind mit Namen.
Tatsächlich, ja.
Ja, okay. Ja.
Okay. Ja, also Brexit sei Dank ist es natürlich in England inzwischen obligatorisch, dass man da zu diesen Einreise zur Immigration muss.
Genau. Und ich habe ja gesagt, 3 Punkte habe ich. Den letzten, den ich vielleicht noch habe zum Thema Ausflüge, auch wenn wir vermutlich in den Ausflugsfolgen nochmal drauf eingehen. Es gibt immer wieder, so habe ich es jetzt zum Beispiel erlebt, auch bei AIDA, die Möglichkeit, kurzfristig auch an Bord noch was zu bekommen. Ich hatte zum Beispiel gesehen, dass am Abend vorher dann am Ausflugscounter wirklich nochmal so ein bisschen die Chance war, mit einem reduzierten Preis quasi die, ich meinte das gar nicht so negativ, die Restposten zu buchen. Wer also ganz spontan sagt, ach, ich habe zwar eigentlich vorgehabt, nichts zu machen, aber Lust hätte ich jetzt schon. Also man kann auch wirklich last minute noch einen Ausflug kriegen, ja, wenn denn was frei ist. Das ist die Voraussetzung.
Da ist Tipp von mir bei, gerade für Two Cruises, kann ich den Tipp geben. Es gibt auch eine Warteliste, die oftmals frei wird, weil nicht, da ist es natürlich ein bisschen anders. Bei AIDA wird der Ausflug ja vorab schon bezahlt. Wenn du den heute buchst in einem halben Jahr, dann musst du den heute schon bezahlen. Wenn du den nicht antrittst, kannst du ihn zwar noch stornieren, du kriegst dann dein Geld zurück, aber du bezahlst ihn vorab. Bei TUI, die arbeiten da ein bisschen anders. Da wird erst abgerechnet, wenn er durchgeführt wurde.
Okay.
Ja, der wird erst auf deinem Bordkonto abgerechnet, wenn der Ausflug stattgefunden
hat. Das heißt,
du kannst,
haben
in der Regel bis
No-Show.
Genau, du hast dann bis 48 Stunden vorher, kannst du den kostenfrei einfach absagen. Was
wenn
allerdings
ich nicht
dazu
absage,
führt,
kriege ich einen,
wenn du nicht absagst, dann kriegst du schon abgebucht, genau. Aber okay, du kannst ihn tatsächlich bis 48 Stunden stornieren. Und das führt natürlich aber auch dazu, dass Ausflüge sehr schnell immer ausgebucht sind. Weil natürlich die Leute buchen die Ausflüge und haben dann an Bord, ach nee, mache ich doch nicht. Ja, und dann hat man deswegen an Bord immer die Chance. Da sind immer welche, die dann den gebucht haben und sagen, ach nee, will ich doch nicht machen und springen dann ab. Beim Ausflugschalter nachfragen, sich auf die Warteliste setzen lassen. Ich würde sagen, 80% kriegt man dann doch noch einen Platz.
Wobei da der Hinweis, also auch wenn man bei AIDA den Ausflug vorher bezahlen muss, also egal ob ich ihn jetzt zu Hause gebucht habe oder an Bord noch buche, auch da habe ich natürlich die Möglichkeit bis zum Buchungsschluss, das ist meistens am Vorabend des
Ja,
Ausflugs,
steht
also
auch in
insofern
den.
vielleicht sogar ein bisschen kurzfristiger als bei meinem
Genau.
Schiff, die Möglichkeit kostenfrei zu stornieren. Aber das ist nicht immer der Vorabend, das kann auch mal 2 Tage vorher sein. Also da unbedingt klären, wann Buchungsschluss ist.
Es steht in diesen
Vielleicht zum Hintergrund.
Bordnachrichten normalerweise
Genau.
drin, bis wann die Ausflüge für da und da storniert werden können.
Genau.
Ja.
Denn natürlich müssen die Reedereien auch dann ihren örtlichen Agenturen mitteilen, wie viele Gäste denn jetzt kommen, damit halt entsprechende Anzahl an Bussen bereitsteht und nicht wie auf meiner Reise passiert, ein Ausflug abgesagt werden muss, weil nicht genug Busse da waren.
Ja, genau.
Kommt vor. Genau.
So.
Jetzt kommen wir von Land zurück. Wieder
Ja.
auf dem Schiff.
Ja, dann hast du ja Hunger, oder?
Wir haben es gerade gesagt, ja. Also Hunger, was zu essen geht immer. Und
Es gibt
es
ja
gibt ja wirklich
wahnsinnig
immer
viele
was zu
Möglichkeiten.
essen.
Ja, und es gibt auch wahnsinnig viele verschiedene Möglichkeiten, was zu essen. Wir hatten es ja in einer anderen Folge von dem Food-Truck-Konzept oder diesem Food-Market-Konzept. Was war das? Norwegian, meine ich, war mit
Es war Norwegian Cruise Line,
genau.
genau.
Und die haben das, ja. Andere haben ihre große Dinnersäle oder ihre große Dining Rooms, das ist vor allem bei der MSC so, wo man dann eben einen festen Tischplatz hat und dann die feste Tischzeit von 17 bis 19:30 und dann von 20 Uhr bis 21:30, wo man dann sein Gängemenü bekommt. Oder bei TUI Cruises, die haben auch ihr großes Dining-Konzept mit ihren zwei Atlantik-Restaurants, Atlantik-Mediterran, Atlantik-Classic im Heck, wo dann die meisten Leute einfach ihr Menü essen, dass sie sich zusammenstellen spontan. Aber man hat natürlich auch dort immer die Möglichkeit, in andere Restaurants auszuweichen, in andere Inklusivrestaurants auszuweichen und auch noch in Aufzahl. Die meisten Schiffe haben natürlich auch noch exklusive Aufzahlrestaurants, wo dann das Essen ein bisschen Geld kostet. Ich
Jetzt hast
glaube,
du aber ganz
verhungern wird
viele
man
Punkte
nicht,
genannt.
ja?
Nein, nein, also jetzt muss ich gestehen, ich war schon lange, lange, lange nicht mehr in so einem klassischen Urlaubshotel. Und jetzt musst du mich korrigieren, ob ich falsch liege, aber ich würde sagen, da ist schon so ein bisschen einer der Unterschiede. Also wenn ich jetzt in meine Vergangenheit zurückdenke, ja, es gab Frühstück, Mittag und Abendessen, klassisch Vollpension oder Halbpension, je nachdem. Und dann gab es an der Poolbar vielleicht irgendwie einen Snack gegen Bezahlung. Aber so wie auf Kreuzfahrtschiffen, dass du eigentlich immer und wirklich fast zu jeder Zeit und meistens auch kostenlos was zu essen bekommst, das kenne ich von den Landhotels so nicht.
Es
Zumindest nicht so wirklich.
kommt tatsächlich aufs All-Inclusive-Konzept von dem Hotel an. Also ich habe es auch schon gehabt. Das war quasi Schiff-like. Also war tatsächlich All-Inclusive mit allem drum und dran. Mit
Okay.
Mittagssnack am Pool, mit sogar jemanden, der einen Obstwagen durch die Gegend fuhr am Pool und dort dann irgendwie frische Äpfel klein geschnitten hat oder sowas. Also es gibt's auch. Also gerade in der Türkei in den All-Inclusive-Hotels ist es schon sehr, sehr wie auf dem Schiff. Da kommt auch so dieses ähnliche Feeling auf. Auch jede Reederei hat ihr Konzept. Also überall ist es ein bisschen anders, aber ich glaube, verhungern wird man definitiv
Auf gar
nirgends.
keinen Fall. Aber vielleicht noch kurz nochmal, um noch ein bisschen für alle, die wirklich noch nie was mit Kreuzfahrt zu tun hatten. Ich meine, du hast jetzt verschiedene Sachen genannt, Spezialitäten, Restaurants, à la carte, Tischzeiten und so weiter. Also vermutlich haben manche, die wirklich noch nie auf dem Kreuzfahrtschiff waren, die gleichen Bilder wie ich früher im Kopf aus dem Traumschiff, ne? Die Eistorten und Tortenfontänen, die von den Kellnern reingetragen werden und alle in schicker Abendgetrouhe am liebsten beim Kapitän am Tisch gesessen hätten. Ich
Nee.
weiß nicht, ob es das selbst auf dem Traumschiff, also der MS Deutschland, jemals gegeben hat. Wenn ja, schreibt es in die Kommentare, würde mich interessieren. Aber ich will jetzt auch niemanden enttäuschen, der das vielleicht sich genauso gewünscht hat, aber ich glaube, so wie auf dem Traumschiff ist es eben dann wirklich in der Realität eher nicht. Es gibt
Ja,
verschiedene Konzepte.
ich könnte mir vorstellen, dass es bei den kleineren Reedereien und bei den exklusiveren Reedereien, wie jetzt Hapag-Lloyd oder gerade bei den Phoenix, dass es da schon sowas Ähnliches gibt in der Form. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber man muss sich halt vorstellen, auf so einer großen Mein Schiff sind halt 2.500 Leute, auf der MSC Euribia sind vielleicht 4.000. 4.000, 5.000 Leute. Das ist gar nicht leistbar. Also ja. Da kannst du ja sowas Kleines gar nicht machen, so genau. Klein und gediegen. Und
aber deswegen ja. Kann man, glaube ich, zusammenfassend sagen, und ich glaube auch zum Thema Essen könnten wir vermutlich eine ganze Folge füllen.
Ganz bestimmt.
Ich glaube, es ist für jeden Geschmack was dabei. Also mit Geschmack meine ich jetzt sowohl, was es zu essen gibt, also inhaltlicher Art, beziehungsweise aber auch vom Typus her. Will ich einfach nur snacken? Will ich wirklich ausgiebig ein Mehrgänge-Menü haben? Möchte ich Buffet? Möchte ich Service am Platz? Also in jedem Segment der Kreuzfahrtindustrie wird man, glaube ich, da für jeden was Passendes finden.
Genau.
Und natürlich, die Unterschiede sind dann dahingehend reedereiabhängig, ob man jetzt dafür einen kleinen Aufpreis zahlen muss oder ob es inklusive ist. Aber ich sag mal, in den meisten Fällen halten sich selbst die Aufpreise
im Rahmen.
Also das ist jetzt nicht so, dass man, denn man zahlt ja natürlich schon für die Reise, für das Essen grundsätzlich ja mit und zahlt eben nur noch einen Aufpreis. Ne? Also von daher.
Genau so ist es.
Genau. Genau. Jetzt hast du oben das Thema. Also mit oben, ich roll jetzt gerade gedanklich im Skript nach oben, das wir natürlich für unsere Folge auch haben, aber dann zum Anfang zurück, das Thema Kleidung. Also ja. Du hast die Frage war, welche Kleidung brauche ich? Und ich finde, sie passt sehr gut, aber auch zum Thema Essen, Thema Restaurant und Kleiderordnung.
Ja.
Ich hatte es vorhin schon so im Spaß gesagt, ich glaube, viele machen sich keine Gedanken über das Thema Kleiderordnung auf dem Schiff, die es vielleicht lieber hätten tun sollen. Und warum sage ich das? Also natürlich gibt es leider immer wieder auch dann Gäste, und ich sage leider, weil ich es persönlich einfach nicht schön finde, und das ist meine ganz persönliche Meinung, die dann vielleicht wirklich mit Badeschlappen und eher Klamotten, wie man sie tagsüber am Strand an hätte, zum Abendessen gehen, und andere ziehen sich wirklich schick an und machen so einen Abend raus. Und wenn man dann diese zwei Unterschiede im Restaurant so nebeneinander sieht, dann denkt man sich, ach, irgendwas ist jetzt hier irgendwie merkwürdig. Also ich glaube, es gibt keine feste Kleiderordnung im Sinne von, ich muss jetzt Krawatte oder was auch immer anhaben, aber ich glaube, es schadet nicht, wenn sich jeder einfach mal überlegt, wie würde ich abends zu Hause in einem Restaurant essen gehen? Würde ich da auch mit Badeschlappen und Badekleidung hingehen? Vermutlich eher nicht.
Also ich habe mir tatsächlich sagen lassen, dass es auch sehr am Restaurantchef liegt, der Restaurantmanager, der auch zum Teil die Regeln festsetzt, was erlaubt ist und was nicht. Ungern gesehen bei Männern die kurze Badehose oder das Feinripp-T-Shirt, ist ja klar, aber wer würde so auch im normalen Hotel essen gehen? Manche lassen dann eben die Dreiviertelhose zu, andere wollen dann halt doch, dass die Hose länger ist. Ich weiß auch, dass bei TUI Cruises zum Beispiel in der Karibik oder in warmen Fahrgebieten es ein bisschen lockerer gehandhabt wird. In eher nördlichen Regionen oder in eher kühleren Regionen wird dann schon mehr drauf geschaut, dass dann da die Herren dann doch die lange Hose haben. Aber im Grunde ist es nichts, was nicht...
Ich habe da meine eigene leidvolle Erfahrung gemacht in der Karibik, in der Tat. Ich hatte wirklich eine schicke, kurze Hose. Also jetzt keine abgerissene Jeans, sondern wirklich schicke, kurze Hose, ein gutes Hemd dazu, gute Schuhe und wurde in der Tat er kam aus der Küchenbrigade definitiv, stand am Eingang und sagte, nee, nicht in deinem Restaurant. Und als ich aber dann nur auf andere Gäste zeigte, die zwar vielleicht eine lange Hose anhatten, aber für meinen persönlichen Geschmack jetzt wirklich unpassend angekleidet waren, dann sagte er, nee, es ist ihm egal. Ja. Also es ist, glaube ich, in der Tat manchmal abhängig von der Person, die dann auch am Restauranteingang steht.
Definitiv. Am Großen und Ganzen können wir zum Thema Kleidung aber trotzdem sagen, sowohl bei AIDA als auch bei MSC oder Mein Schiff gilt, man soll sich wohlfühlen.
Ja? Absolut.
So, und das ist mal Nummer eins. Die Sachen einpacken, die man braucht, um sich selber wohlzufühlen. Und wenn man dann einfach noch so ein bisschen gesunden Menschenverstand walten lässt, ich glaube, dann liegt man definitiv nicht falsch. Also
denke ich auch. Und ich glaube, das Thema Kleiderordnung ist auch wirklich maximal fürs Abendessen wirklich ein Thema. Ja. Alle anderen Aktivitäten würde ich jetzt mal sagen, so wie man sich wohlfühlt, leger. Ich würde vielleicht verhindern oder versuchen, nicht gerade in Badehose und oberkörperfrei zum Mittagessen ins Restaurant zu gehen. Auch das habe ich schon gesehen. Oder mit Bademantel. Auch da kann es passieren, dass man wieder rausgeschickt wird. Aber ansonsten ist es wirklich extremst entspannt.
Definitiv. Genau. Ja, und von Thema Kleidung und über die White Night, über die wir gesprochen haben, kommen wir vielleicht auch gleich zum nächsten Thema. Was machen wir denn nach dem Abendessen? Was kann man denn an Bord so alles erleben? Weil es gibt ja nicht nur Essen und nicht nur das Schiff selbst. Es gibt ja noch tausend andere Möglichkeiten, sich die Zeit zu vertreiben.
Du sagst
und,
es.
Ja, absolut. Und das ist auch von ist natürlich auch von Reederei zu Reederei unterschiedlich. Aber wie wollen man das denn aufzählen, was man alles machen kann?
Eine Idee? Jetzt bringe ich meinen Satz wieder, darüber könnten wir wahrscheinlich eine ganze Folge füllen.
Das wird noch unser Running Gag.
Das wird noch unser Running Gag, genau. Also ich glaube, man kann es vielleicht wirklich in die klassischen Entertainment, Unterhaltung im Sinne von Show in ihren unterschiedlichsten Ausprägungen sortieren und dann vielleicht aber auch Aktivitäten, wo eigenes Zutun gefragt ist. Also ich denke also
Workshops
jetzt an welche Workshops
oder sowas.
Genau. Ja, genau. Führungen, Kochkurse, Klettergarten, was auch immer. Also ich glaube, das ist sozusagen erstmal das. Und dann natürlich aber auch
Aktivitäten. Ich empfehle übrigens das Schokolade- und Weintasting bei der Mein Schiff. Das kann ich nur jedem wärmstens ans Herz legen.
Ja. Okay. Klingt gut. Ja, also ich glaube, das gibt's bei Eda nicht. Dafür gibt's irgendwelche Barführungen und Cocktail-Workshops. Aber auch das kann lecker sein.
Also ich hätte jetzt zusammengefasst als, es gibt quasi nichts, was es nicht gibt.
Am Ende muss man sagen, so ein Kreuzfahrtschiff ist ja auch wie eine kleine schwimmende Stadt.
Ja.
Und was ich irgendwie in einer Stadt oder in einer Umgebung machen kann, ich bin jetzt wieder beim Thema Klettergarten, Wasserrutschen, Workshops hier und Sachen wie Tischtennis da, also alles Mögliche kann ich irgendwie auch an Bord machen. Genau.
Ja, natürlich kommt es auf die Reederei drauf an. Also ich würde jetzt bei TUI Cruises nie eine Wasserrutsche, die werden niemals eine Wasserrutsche auf dem Schiff bauen, okay. Weil bei denen eben Wellness und Wohlfühlen und eher Ruhe und Relaxen im Vordergrund steht. Auch das Entertainment ist nie aufdringlich bei denen. Also da kommt keiner zu dir und will dich zu was überreden. Oh, willst du das und das?
Also
da ist man selbst sehr, sehr zurückhaltend. Auch mittags am Pool ist nur Relax und Lounge-Musik, sehr leise und gediegen. Da will man sich nicht auf sich nicht gegenseitig stören. Bei AIDA dürfte das deutlich anders sein. Man kommt ja aus dem Clubbereich, da ist dann schon ein bisschen da wird man eher zum Mitmachen angeregt beim Entertainment, aber man wird auch in Ruhe gelassen, wenn man das möchte.
Ich wollte es gerade sagen. Also die Zeiten, wo man von der Liege am Pool gerissen wird, das ist vorbei. Und ich glaube, so schlimm war es auch bei AIDA nie. Das kenne ich von klassischen Cluburlauben an Land anders. Da wurde man wirklich vor der Liege gerissen im Zweifelsfall. Nein, also aufdringlich ist es nie. Ich glaube, das Programm ist vielfältig und wer sich dem Programm entziehen möchte, ganz bewusst, der kann das auch problemlos tun. Also das ist überhaupt kein Problem.
Bei MSC würde ich es jetzt so zum Beispiel zusammenfassen. Die haben zwar immer irgendwo Action, wo man sagt, boah, was ist da schon wieder los? Was ist da schon wieder los? Aber es ist immer so, dass es an anderen Ecken eben ruhig ist dafür. Also die haben da halt, da ist einfach örtlich getrennt. Da hat man vielleicht in der Galerie so mittags so Spiele mit irgendwas und Entertainment und dafür sind die anderen Bars. Da ist dann eher ruhig und relaxed. Von dem her, man kann sich allem immer entziehen und es ist jetzt nicht so Halligalli, dass man davor Angst haben müsste.
Und wenn man sich nur im Wellness-Bereich einfach in den Ruheraum legt und einfach nichts tut, aktives Nichtstun als auch eigenes Entertainment-Programm für sich selbst. Und wer es eben gerade andersrum mag, der kann sich dann auch im Fitnessstudio auspowern. Nein, aber ich glaube, ruhige Ecken finden kann man, wobei ich fairerweise aber auch sagen muss, und das trifft jetzt bei AIDA zumindest die vier größeren Schiffe, an einem Seetag eine wirklich ruhige Ecke zu finden, Ah, das kann schon herausfordernd sein. Und dann ist man manchmal auch froh, dass so eine Reise eben nicht nur aus Seetagen besteht. Das war auf den alten oder ist auf den alten Sphinx-Schiffen deutlich leichter.
Ja, das ist ja gut.
Aber 6000 Leute knapp an Bord, die wollen halt irgendwo auch sein, ne? Und
Na
die
klar.
sind nicht nur in ihrer Kabine, sondern sind eben unterwegs. Und von daher ist da sicherlich der große Unterschied eben auch zwischen meinem Schiff und AIDA, wo man halt dann wirklich vielleicht eher auch Familie und ein bisschen mehr Action und so weiter. Aber ich glaube, die
Ja.
Liste, ohne sie jetzt wirklich nochmal aufzumachen, an Aktivitäten ist wirklich lang und sicherlich bei den meisten Reedereien auch durchaus vergleichbar und ähnlich. Vielleicht mit anderen Schwerpunkten hier und da. Ich nehme jetzt mal dieses Beispiel, weil du gerade vorhin wieder NCL erwähnt hast. Ja, eine Kartbahn hat jetzt vielleicht nicht jede Reederei an Deck, braucht aber auch vielleicht nicht. Genau.
Ja,
Also
nee,
ich
nicht
glaube, am
wirklich,
Ende ist
nee.
es so, jeder kann für sich selbst entscheiden, wie man seine Zeit verbringt. Und ich würde sogar so weit gehen, wenn man jemand ist, der sehr aktiv sein möchte, die Zeit wird nicht reichen, um alles zu machen.
Ja. Zum Thema Aktivitäten gehört natürlich auch Entertainment. Das möchte ich auch in dem Kontext vielleicht noch kurz ansprechen. Also fast jede Reederei hat wundervolle Shows inszenieren, tolle Shows mit Künstlern, mit Kleinkunst, mit Sängern, Tänzern, Theater, Comedy, Zauberer. Ich habe schon alles gesehen. Ich habe auch schon den Johann Lafer kochen gesehen, persönlich, ja, als Show-Act. Da war da mit an Bord und hat dann einfach allen Leuten im Theater gezeigt, wie man Wiener Schnitzel brät. Auch sehr lustige Nummer, ja. Ja, weil hier auch Kochvorführungen und sowas dann eben mit dabei waren. Auch sowas gibt es dann an Bord zu erleben. Und ja, MSC hat zum Beispiel die Cirque du Soleil-Shows, dann auf den amerikanischen Filmen hat man echte Broadway-Shows mit Broadway-Künstlern. Also es ist wirklich für jeden was geboten, ja.
Genau. Und wer wirklich hier, sag ich mal, sich näher informieren will oder wer hier vielleicht konkretere Vorstellungen hat, ich sage jetzt beim Thema Broadway-Show, wenn man sagt, okay, wo kann ich das denn haben? Ja, da lohnt sich's natürlich vorher, sich ein bisschen mit der Reederei auseinanderzusetzen, sich ein bisschen zu informieren. Im Grunde aber kann man, glaube ich, sagen, ist wirklich auch der Abend kann vielfältig gestaltet werden. Und selbst wenn dann die Shows vorbei sind, dann bleiben einem ja immer noch gewisse Aktivitäten in Bars, in der Diskothek oder wie auch immer. Auch da kann man noch die Nacht zum Tag machen. Also
Absolut.
ich glaube, für jeden ist was dabei.
Oh,
Und
da fällt mir eine gute Frage ein. So, welche Show ist dir denn so mal am intensivsten oder hast du so Shows mal gesehen, die dir in Erinnerung geblieben sind? Welche waren so dein Favorite?
ich muss gestehen, ich bin bisher zumindest nicht so derjenige gewesen, der sich jetzt abends die Show von vorne bis hinten angeschaut hat. Ich bin meistens, jetzt, ich beziehe mich wieder auf die AIDA-Schiffe, solange sie noch ihr Theatrium
Da kann man
haben,
ja schön
eher so ein bisschen
vorbeischlendern,
vorbei.
ja.
Genau, man läuft so vorbei und
Das
guckt
ist
mal
schön am
rein, bleibt mal kurz
Theatrium,
stehen, und guckt ein bisschen zu. Da ist mir keine ganz bewusst in Erinnerung geblieben. Was mir aber aufgefallen ist, gerade bei der letzten Reise, und es kann jetzt auch daran liegen, weil es halt gerade so kurz erst her ist, die Show am letzten Abend, und ich kann gar nicht sagen, wie sie hieß, weil ich ja gar nicht von Anfang an dabei war, aber ich habe das Ende mitbekommen und das war sehr, ich nenne es mal emotional im Sinne von, man hat halt wirklich so dieses AIDA in den Mittelpunkt gestellt, die vielen Nationen, die an Bord arbeiten. Es kamen dann aus allen Bordbereichen Mitarbeiter mit auf die Bühne, haben wirklich tolle Gesamtatmosphäre geschaffen und das fühlte sich schon so ein bisschen nach, oh, das ist so die AIDA-Familie. Also es war ein positives Feeling, was da den Gästen vermittelt worden ist. Natürlich vermutlich sehr bewusst, um eben auch emotionale Bindung zur Marke, zum Produkt herzustellen. Aber ich fand es gut umgesetzt. Also das muss ich sagen, fand ich echt toll und hatte sowas bisschen Berührendes definitiv.
Ja. Also ich finde von Mein Schiff auch die Crew-Shows immer sehenswert, absolut, wo die Crew, irgendwie die Crew-Member aus allen verschiedenen Bereichen mal ihre Künste darbieten. Da habe ich schon großartige Sachen gesehen. Und auch die Abschiedsshow, wie du sagst, hier, die gibt es bei TUI auch immer, die Flaggenparade, wo dann vorgelesen wird, wo die Leute alle herkommen und so weiter. Das ist auch schon mal sehr emotional. Mir am meisten in Erinnerung geblieben als eine der besten Shows, die ich je gesehen habe, war bei MSC. Das kann ich nur jedem empfehlen, auf der Euribia. Die große Big Band. Die haben hinten auf der Euribia das Heck als diese Carousel Lounge umgebaut. Mhm. Und da spielt eine 17-köpfige Big Band. Und jeden Abend zwei Sets hintereinander, sodass die verschiedenen Tischzeiten da die Show angucken können. Großartig. Wirklich, wirklich großartig. Also
auch, wenn man Big Band Musik mag oder ganz grundsätzlich?
Die spielen auch Rock und hier Filmklassiker oder sowas. Oder haben mal einen Rockabend, wo sie nur Rock machen. Oder haben auch einen dabei, der hier schon mit Ed Sheeran auf Tour war, als Musiker und Sänger. Also wirklich großartig. Also kann ich nichts anderes sagen. Ne?
Okay. Wo du gerade die Crew-Shows angesprochen hast, also auch das sind zwei Dinge, die mir während der letzten Reise echt positiv in Erinnerung geblieben sind. Es gab zum einen eine Crew-Show im Beach Club, wo wirklich, ich will es jetzt nicht Karaoke nennen, weil das war wirklich sehr, sehr gut, wie die Crewmitglieder teilweise wirklich gesungen haben, also richtig toll. Das war eine Geschichte, die wirklich gut ankam, auch bei den Gästen. Und da war es aber jetzt weniger die Crew, sondern da haben die Gäste selbst gesungen, ein Karaoke-Bar-Abend in der Rockbar. Also kein klassisches Party-Karaoke, sondern wirklich Rocksongs. Und da waren doch eine gute Handvoll Gäste dabei, die echt richtig gut gesungen haben und richtig Stimmung gemacht haben. Also ja, der Rock, die Rockbox ist ja jetzt nicht groß an Bord von AIDA Nova, aber da hat die Stimmung, also die war am Kochen, ne? War richtig gut.
Sehr cool. Ja, beim Thema Crew kommt mir noch was, das liegt mir ganz groß auf dem Herzen für die eben, die noch nie an Bord waren und für die Erstfahrer und so weiter. Also es gibt ja, man hat ja seinen Kabinensteward, der nach seiner Kabine schaut und der deinen Dreck aufräumt und deine Kabine aufräumt und so weiter und so fort. Und man hat auch die Leute, die einen bedienen und immer freundlich und immer ein Lächeln für einen haben, die einem die Drinks bringen und so weiter und so fort. Und der Matthias Mohr, eigentlich so der berühmteste deutsche Videocaster und Reiseblogger und Kreuzfahrtblogger, den man so
der haben. Maßstab für alle Kreuzfahrt-Podcasts und Videocasts und überhaupt.
Jeder, der uns hört, wird von Matthias Mohr vielleicht doch mal schon was gehört haben oder mal über seine Bereiche gestolpert sein. Er hat heute in seinem Facebook-Thread hatte der so eine Bitte drin und hat gesagt, Mensch, er hätte von jemand zugetragen gekriegt, dass so auf den Schiffen inzwischen die Leute sich nicht mehr bedanken bei den Leuten und das nur noch als gegeben hinnehmen. Also ich persönlich, das will ich jetzt auch als Appell für alle, die zum ersten Mal auf dem Schiff sind, mal raus posaunen in die Welt. Mensch, bedankt euch bei den Leuten, seid nett zu denen, macht mit denen auch mal einen Scherz oder fragt sie mal, wo sie herkommen. Die arbeiten dafür, dass die Leute an Bord einen tollen Urlaub haben und das kann man nicht hoch genug wertschätzen. Ja, definitiv. Die Arbeit, die macht den Urlaub eigentlich erst rund. Und auch bei den Kabinenstewards, die sind so hilfsbereit und tun eigentlich alles, dass man eine tolle Zeit hat. Und da ist ein Danke nicht zu viel.
Also definitiv. Ich glaube, klar, ein Trinkgeld ist immer nochmal
ein anderer Trick.
Darf man auch gerne tun.
Muss man nicht,
Genau. Also ich glaube, wenn man zufrieden ist mit der Leistung, dann darf es auch da ein kleines Trinkgeld sein. Aber ansonsten schließe ich mich dem vollkommen an. Denn man sieht die Kabinenstewards ja immer wieder auf den Gängen, wenn man von der Kabine kommt oder zur Kabine geht. Und ich kriege das ganz oft mit, dass wirklich Gäste so wirklich so stumm an denen vorbeilaufen und ein freundliches Hallo oder Hello oder whatever. Da bricht man sich keinen ab und es gibt ein Gefühl von Wertschätzung, dass man demjenigen auf Augenhöhe begegnet.
Genau, auch absolut. Miteinander, weil man ist ja zusammen auf einem Boot. Ja, nicht nur wir zwei sind auf einem Boot, sondern auch mit den...
Genau. Die leben da. Ja. Und teilweise nicht nur für ein paar Wochen oder Monate, sondern teilweise wirklich über ein halbes Jahr ohne ihre Familie. Und da finde ich in der Tat, ist Wertschätzung etwas, was uns nichts kostet.
Und
Freundlichkeit.
Genau, als Tipp von mir auch, also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man freundlich zu denen ist, sind die nur noch freundlicher zu einem selbst. Das kriegt man doppelt und dreifach zurück. Also der Urlaub wird dadurch nur 10-mal besser, wenn man die nicht irgendwie komisch anblafft oder wenn man da einfach sagt, okay, Mensch, machst einen tollen Job, dann danken die das einem und man hat dann auch wieder absolut so viel Feedback, dass das definitiv nochmal alles besser macht. So. War bloß so ein Punkt, weil ich das heute gelesen habe bei Matthias, dann dachte ich, das passt so gut rein.
Nee, finde ich einen guten Punkt. Und ich gehe sogar, also ich meine, das will ich jetzt von niemandem verlangen, aber ich bin auch selbst so jemand, ich komme ja aus der Hotellerie ganz ursprünglich mal. Ich habe in meinem Leben auch schon Hotelzimmer geputzt. Und wenn ich selbst Gast, egal ob im Hotel oder auf dem Schiff bin, versuche ich zumindest, das Zimmer immer irgendwie in einem Zustand zu lassen, wo ich sage, okay, wenn ich hier reinkomme und aufräumen müsste, das ist okay. Ne? Ja. Ich habe auch Zimmer in meinem Leben gesehen, wo ich dachte, okay, lieber nicht. Aber das ist jetzt meine ganz persönliche Geschichte. Aber wenn da jeder mal so ein bisschen vielleicht drüber nachdenkt, dass da auch vielleicht jemand noch hinterherräumen muss, genau. Das tut keinem weh. Genau.
Ja, nach dem kleinen Exkurs waren wir jetzt natürlich an Bord. Wir haben unsere Landgänge gehabt, wir haben gegessen, getrunken, die Shows und alles, was es an Bord so gibt, mal mitgenommen. Und dann kommt leider der Abend, vor dem jeder sich fürchtet, der Abend, bevor es nach Hause geht. Ja, wir hassen diesen Abend, weil wir nennen den schon Bändchenabend. Ja? Also ich weiß nicht, ob es die bei AIDA auch gibt. Bei TUI Cruises bekommst du so am letzten oder vorletzten Abend ein Bändchen, den du an deinem Koffer befestigen kannst und dann nehmen die Stewards, dann stellt man, also macht man seinen Koffer zu, wenn man dann alles eingepackt hat, stellt ihn raus und die Stewards bringen den ans Hafenterminal.
Also ja, die Koffer werden
den nicht selbst, man nimmt den natürlich wie beim Einschiffen nimmt man ihn nicht selbst mit an Bord, also diesmal nicht den Koffer mit an Bord nehmen, sondern auch da wird der Koffer erstmal in den Terminal runtergebracht, wo man ihn dann abholt und anhand von dem Bändchen findet man den dann.
Okay, nee, das ist bei AIDA also natürlich grundsätzlich genauso, dass die Koffer auch, wenn man das denn möchte, vor den Hafen gebracht werden. Genau. Aber da bleiben einfach die Kofferetiketten dran, die man bei der Hinreise schon dran gemacht hat. Und findet dann im Hafenterminal nach Deck sortiert seinen Koffer. Naja, so geht nicht. Aber auch hier einen kleinen Tipp für diejenigen, die vielleicht das noch neu an Bord sind. Gerade wieder was Neues an Bord gelernt. Ich musste relativ früh zum Zug. Also früh heißt, ich musste irgendwie um 11:30 Uhr am Bahnhof sein, wollte aber halt vor die erste Welle, die Busse zum Bahnhof nimmt, kommen. Das heißt, das Schiff vor 9 Uhr verlassen. Also auch da, wer nicht lange auf ein Shuttle warten muss oder lange auf ein Taxi warten möchte, sollte vor 9 Uhr das Schiff verlassen. Und dachte mir, okay, ich frage mal lieber nach, ab wann ich denn damit rechnen kann, dass diese Koffer vor dem Hafen aufgereiht sind und ich ihn mitnehmen kann. Und dann sagte man mir, naja, selbst wenn der Koffer schon da steht, die werden nicht vor 9.30 Uhr, Klammer auf, ich spreche jetzt für Hamburg, Klammer zu, freigegeben. Also selbst wenn ich ihn schon sehe, ich darf ihn nicht mitnehmen. Also wer morgens zügig weg muss, früher raus muss, der nimmt seinen Koffer besser selbst mit.
Ja, geht auch. Also wie gesagt, das ist mit dem Raustragen ist ein Kann. Kein Muss, aber wenn man jetzt zum Beispiel mal in Bremerhaven von Bord gegangen ist, in dieser wirklich sehr engen Gangway, die es da gibt, da macht es dann keinen Spaß, einen Riesenkoffer durchzuziehen. Also das ist schon relativ ungemütlich. Wenn man es denn kann, dann lässt man ihn rausbringen und nimmt ihn dann im Terminal mit. Also das ist dann auch kein Thema. Ja.
Ansonsten muss man natürlich trotzdem, auch wenn man noch länger an Bord bleiben möchte, die Kabine bei AIDA zumindest bis 9 Uhr verlassen. Ja. Denn es warten im Zweifelsfall schon neue Gäste, die dann in diese Kabine möchten.
Und sie muss ja auch vorbereitet werden.
Genau, vorbereitet werden. Genau. Aber auch das bieten vermutlich alle Reedereien an, die Chance, eine Tageskabine sich eben noch zu nehmen. Die Preise sind unterschiedlich, hat natürlich den Vorteil, man hat die Möglichkeit, sein Handgepäck irgendwo noch bei sich zu haben, kann nochmal in Ruhe duschen, sei es vor einem Heimflug, der vielleicht erst am späten Nachmittag oder Abend ist. Und einfach die Möglichkeit, ja nochmal einen Rückzugspunkt auf dem Schiff zu haben.
Ja, das gilt vor allem für die individuellen An- und Abreisen. Wenn man natürlich irgendwo ein Flugpaket gebucht hat, darf man ganz oft zumindest auch so lange an Bord bleiben, bis der Transfer dann kommt. Ob man dann noch eine Tageskabine bekommt, muss man natürlich an der Rezeption klären.
Schon von zu Hause aus buchen.
Genau, aber wie gesagt, an Bord bleiben darf man mit dem Anreisepaket jetzt gerade, ich denke jetzt gerade zum Beispiel mal an Karibik, wenn der Flug, da gehen die Flüge meistens abends, so gegen 18, 19 Uhr, dann darf man doch den ganzen Tag eigentlich noch an Bord verbringen, bis dann der Transfer einen abholt.
Genau.
Ja.
Jetzt haben wir euch in den letzten beiden Folgen, beziehungsweise mit der letzten und mit dieser Folge, einen kleinen Einblick in die Welt der Kreuzfahrten für Anfänger gegeben.
Ja, hoffen wir
haben doch. Mit Sicherheit, so hoffe ich doch, einige nützliche Informationen geteilt. Und Thorsten, ich bin mir ziemlich sicher, wir haben bestimmt was vergessen.
Hundertprozentig. Aber dafür machen wir ja noch ganz viele Folgen, wo wir das dann aufarbeiten.
Genau. Und wenn ihr gezielt als Anfänger irgendwas wissen möchtet, wo ihr sagt, okay, das kam jetzt zu kurz oder das habe ich nicht verstanden oder wie ist es denn mit dem Thema, was auch immer euch bewegt, schreibt doch einfach an podcast@zwei-mann-in-einem-boot, in einem Wort geschrieben.de.
Genau. Ja, und wenn ihr wollt, dürft ihr uns natürlich bei Spotify, geht das ja, könnt ihr uns auch bewerten, uns einen Kommentar hinterlassen, wenn es euch gefallen hat. Und wenn es euch nicht gefallen hat, braucht ihr auch gar nichts zu tun.
Dann ja. Schreibt ihr uns trotzdem noch eine E-Mail und sagt genau. Uns, was euch nicht gefallen hat und was wir besser machen können.
Genau, da sind wir immer für euch da. Ja, und dann bleibt uns eigentlich nur noch übrig, uns zu verabschieden bis zur nächsten Woche. Oder bis zu
genau,
in zwei Wochen
Dank,
natürlich. Zwei Wochen nach einem Zwei-Wochen-Rhythmus.
Bis zur nächsten Folge.
Genau, bis zur nächsten Folge.
Ja,
eine bessere.
Ja.
Also, wenn's, Formulierung.
Ja, vielen Dank, dass du heute dabei warst. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann, abonnier doch einfach den Podcast für weitere aufregende Reiseabenteuer und spannende und interessante Kreuzfahrtthemen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf euch. Glückliche Reisen.
Und ahoi.
Alle Mann von Bord.